Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener. Und ich sage mal, neues Jahr, neues Glück. Willkommen, Andreas, zu unserer ersten Folge in diesem Jahr 2025. Wie geht es dir?
Mir geht's blendend, Markus. Und ich hoffe, du hast das auch ganz gut in den Jahreswechsel geschafft und einen guten Start ins neue Jahr wünsche ich dir.
Ja, danke schön. Ja, doch, es hat alles super geklappt und jetzt freue ich mich darauf, mit dir eine ganz neue Folge The Data Brothers aufzunehmen. Aber bevor wir damit anfangen, es ist ja wieder Folge 80 und wir haben ja die gute alte Tradition, dass wir bei jeder 10er-Folge mal einen Rückblick machen, was wir denn so in den letzten Folgen gemacht haben. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Ich versuche mal mein Glück. Ich habe es, wie es der Zufall will, schon mal reingeschaut, was wir dann hatten. Wir hatten da auch eine Folge, das war die 70. Kannst du dich noch daran erinnern, wie bekommen wir die Daten sauber ins BI-System? War ein interessantes Gespräch und ich muss tatsächlich sagen, ich hatte danach noch viele Gespräche mit einigen Kollegen bei uns und ich glaube, das war so ein bisschen, manchmal klagt man sich sein Leid, weil die Daten dann doch nicht so sind, wie sie sein sollen. Aber wir wollen uns da ja nicht beschweren. Was kam denn danach, Markus?
Genau, wir haben ja immer unsere eigene Arbeit dabei und wir wollen ja gar nicht arbeitslos werden, aber es ist manchmal ein bisschen komplizierter, als man denkt. Und mit der Folge 71 hatten wir sogar einen Arbeitskollegen von meiner Seite dabei, nämlich den Ulrik. Und wir haben eigentlich mal darüber gesprochen, wie baue ich eine BI-Community auf. Also neben dem, dass wir streng am Fließband arbeiten, wie kriegen wir eigentlich Leute mit in eine Community und feuern uns gegenseitig an und schaffen es, neue Themen hervorzubringen, in die Breite zu bringen und überhaupt das Thema zu leben und nicht einfach nur zu arbeiten. Wie geht es dann weiter, Andreas?
Ja, gleich. Also ich muss sagen, tatsächlich, ich habe das bewundert, was der Ulrik da macht, ja genauso wie Katrin, wirklich viel Emotionales und versucht das immer dran zu bleiben. Und was uns beiden bei dieser Folge echt aufgefallen ist, da steckt echt viel Herzblut und Arbeit drin. Und wenn du da nicht am Ball bleibst, ist das wirklich hartes Brot. Und danach haben wir uns dann mal wieder einer Sache gewidmet, wo wir sagen, kannst du dich noch an unsere Lieblingsfunktion in Power BI erinnern? Da sind wir ja doch durchaus unterschiedlicher Meinung. Und wenn ich die Folge wieder drehen müsste, ich muss sagen, meine Lieblingsfunktionen haben sich leicht verändert. Aber ich muss auch sagen, es gibt so viele tolle Funktionen. Kannst du dich noch an deine Lieblingsfunktion erinnern, die du damals gut fandest, in der Folge 72?
Oh, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich finde aber immer noch die Pivotierung im Power Query gut. Also das war bestimmt meine eine meiner Lieblingsfunktionen. Und von daher, ich bin immer gespannt, wenn wir jetzt gerade über die Funktion reden, wie viel man doch so in seinem Alltag hat und was man wirklich alles nutzt, weil es doch um so ein BI-Thema doch so viel drumherum ist. Und dann kommt man erst wieder in den Technik-Part und es gibt doch sehr viele nüchterne Themen dabei. Aber wir sind dann weitergegangen und das wäre auch wieder so eine Art Always-Good-Thema, nämlich wie wichtig ist das Datenmodell innerhalb von Power BI? Richtete sich auch ein bisschen mehr wieder mit daran, dass wir ja im Self-Service sind und gewisse Leuten auch Freiheiten geben möchten oder neuen Nutzern, die eben auch mit Power BI arbeiten und wir uns da doch immer die Frage stellen, breite Tabelle oder doch Datenmodell, wie sehen wir das? Und ja, ich fand, das war eine sehr spannende Folge, sicher wieder hörenswert. Und wie ging es dann weiter, Andreas?
Oh, absolut. Nach meiner absoluten Lieblingsfolge kam danach eine, die muss ich sagen, die war auch ein echtes Highlight. Und kannst du dich noch daran erinnern, wie wir das Thema hatten, Kombination von Power BI mit AI? Und wir hatten uns da ja einen Gast eingeladen, Dediana war da. Das war wirklich eine spannende Folge. Und was mir immer wieder, ich würde sagen, ich sag mal, Hoffnung gegeben hat, ist, dass man ohne gute Daten dann natürlich auch mit AI nicht viel anfangen kann. Und das hat sie wirklich gut gemacht und hat auch meinen Kollegen so ein bisschen, wie soll ich sagen, Fahrtwind gegeben, um das Thema wieder ein bisschen mehr zu pushen, weil es ist ein heißes Thema. Wir haben das ja noch öfter im Jahr vielleicht mal angesprochen. Ich weiß aber, dass das wirklich ein Herzensthema von ihr war. Und ich fand, es kam auch wirklich so rüber, dass man das Gefühl hatte, es macht ihr Spaß. Und man kann damit auch viel bewegen. Also alles, was das Thema Analysen angeht und daraus Ableitung, war da schon mit AI echt viel möglich. Was kam denn danach?
Genau, ich wollte noch mal eben auf das Thema greifen, weil wir ja wirklich auch da den Punkt hatten, wie kann BI AI unterstützen oder AI wieder BI, also dass es eben so gegenseitig Unterstützung ist, und das fand ich schon sehr spannend, dass man das da entsprechend aufgenommen hat. Danach ging es weiter, passen die Daten zu meiner Analyse? Hier war es dann so die Fragestellung, ich will eine bestimmte Analyse machen, aber habe ich denn eigentlich die Daten dazu? Also immer wieder von der Anforderungsseite kommt, was brauche ich dafür, passt das eigentlich alles zusammen und wie kriege ich das Ganze dann entsprechend auch in die Nutzung rein? Wie geht es dann weiter?
Ja, vielleicht noch zu dem anderen, bevor ich das andere erwähne. Ich fand das mit den passen die Daten dazu. Ich habe das gerade in dem Sommer und im Herbst ganz oft gehabt, auch mit Kollegen. Wir haben ganz viele Kunden, die fordern ein Thema, was sie wirklich voranbringen, und sie stellen dann eigentlich erst bei der Anforderungsanalyse fest, Mensch, wir müssen tatsächlich noch was an unseren Daten machen, weil die Qualität oder die Ausprägung kriegen wir gar nicht in dieser Güte. Und das war schon wirklich spannend zu sehen. Und tatsächlich haben sich die ein oder anderen danach die Folgen nochmal angehört. Die fanden das tatsächlich interessant. Insofern cool. Und was wir dann hatten, kannst du dich noch dran erinnern an die Folge mit den Wer stellt die BI-Anforderungen im Zeitalter der KI? Und das fand ich auch wirklich spannendes Thema. Und ich muss ehrlich sagen, es beschäftigt mich auch heute noch immer, denn es ist wirklich schwierig, denn ich weiß, jeder kommt zur Tür rein und sagt, wir müssen jetzt KI machen. Und ich hatte das Gefühl, den ganzen Herbst durch, jeder zweite Kunde kam zur Tür rein und sagte wirklich, wir müssen was mit KI machen. Das ist nicht nur wichtig, sondern das ist für uns die Zukunft. Und ich habe mich da wieder gefragt, hat Diana mit denen vorher gesprochen? Also ich weiß nicht, wie ging es dir denn da?
Ja, natürlich, KI ist halt einfach aktuell überall ein Hype-Thema. Aber genau so ist es ja so, dass wir immer wieder darüber sprechen, dass irgendwelche Aufgaben von der KI übernommen werden und entsprechende Personen vielleicht rausfallen. Und die wirkliche Frage, die man sich ja dann wirklich stellen muss, ist, sitzt nachher nur noch ein CFO oder ein CEO da und füttert die KI mit irgendwelchen Anforderungen und dann passiert alles von alleine? Wird wahrscheinlich auch nicht so sein. Und da doch wirklich immer die Frage, wo trennt sich das Ganze auf? Wer bringt denn diese Anforderungen rein? Und ich glaube, da muss man auch selber schon für sich den Weg finden und zu sagen, was kann ich denn eigentlich wirklich über KI sauber abbilden? Wo kann ich in so eine repetitive Schleife kommen, dass die auch wirklich immer funktioniert und nicht nur eben schönes Bild generiert oder mal eine tolles Highlight in meinen Daten findet, sondern ich muss wirklich in dieses kontinuierliche Nutzen kommen. Ja. Und genau, das ist so der Punkt da. Wer war jetzt eigentlich an der Reihe für die nächste Folge? Du oder ich?
Du bist dran tatsächlich, aber wenn du willst, ich kann dir helfen. Kannst du dich noch so ein bisschen an das Thema erinnern? Neue Funktionen, was gibt's denn da in Power BI? Über was haben wir uns denn da ganz groß unterhalten? Was war denn das Hauptthema dort?
Ah, ich sehe es gerade. Welche Erfahrungen haben wir mit Direct Query gemacht, war das Thema. Und wir waren dann, neue Funktionen, wie du es gerade so sagst, das ist das Thema mit diesem Direct Lake, was da ja auch mit reinspielt. Mhm. Aber auch gerade dieses Thema, weil es bei mir auch sehr viel präsent war, ich wechsle dieses Speicherbereich innerhalb von Power BI und diese ganze Verfahrensweise innerhalb von Power BI ändert sich. Ich muss auf ganz andere Dinge achten, muss ganz anders umdenken. Und das war einfach mal so mitzunehmen und zu sagen, okay, ja, wir haben diese Möglichkeit, aber ja, es ist nicht immer positiv, es ist aber auch gar nicht so negativ. Man muss einfach wissen, damit umzugehen. Und das wollten wir, glaube ich, in dieser Folge vermitteln. Und ich hoffe, das haben wir entsprechend rübergebracht. Wie ging es dann weiter?
Ja, ich muss sagen, tatsächlich, die andere Folge schloss sich für mich inhaltlich so ein bisschen an, denn wir hatten ein neues Thema angesprochen und ich weiß, wir werden da sicherlich noch öfter mit zu tun haben, denn es ist noch so frisch, dass viele noch damit Learnings haben, und wir hatten dann das Thema, wie gehen wir mit Veränderungen um? Und ich glaube, für mich passte das so, als wenn wir den nächsten Tag weitergesprochen hätten, denn dieses Thema Direct Query hat mich danach noch sehr viel beschäftigt, jetzt auch zum Jahresende viel, weil wir wollen uns der neuen Funktion jetzt im Frühjahr ein bisschen annehmen, gerade wie macht das denn im Kundenkontext Sinn? Und da sind dieses Thema Veränderung. Und wir beide wissen, gerade wenn man zum Kunden kommt, auch das ganze Thema Veränderung, will ich eine neue Software, muss das sein? Die alte ist doch noch gut. Oder muss ich das Ganze hier vom Prozess her ändern? Es gibt so viele, die gerne noch an dem festhalten, was man hat. Und ich glaube, manchmal muss man sich ja darauf einlassen. Es gibt halt Veränderungen. Manchmal wird die Software nicht weiterentwickelt. Es gibt neue Funktionen, die kommen halt einfach nicht dazu. Insofern muss man sich darauf einlassen. Und ich muss ehrlich sagen, wähle mit Bedacht, aber ich fand immer dieses, ich lasse mich drauf ein, fand ich immer etwas Gutes, nur ich will mich darauf nicht blind einlassen. Das war, glaube ich, so mit so dieses Key-Learning für uns alle. Und natürlich wieder das Thema, ich muss darauf auch vorbereitet sein, auf die Veränderung, denn am besten ist, man begleitet sie. Ansonsten kann ich diesen blöden Spruch, man geht mit der Zeit und so, du kennst das ja, mitnehmen. Ich finde es immer ziemlich cool zu sehen, wie manche Leute darauf sofort aufspringen und rennen und andere sagen, ja, mache ich mit. Ich würde gerne mal ein paar Eckdaten abstimmen. Das ist so diese deutsche Mentalität. Erstmal lass uns die Parameter klären und die Regeln und dann mache ich auch mit. Was kam denn danach, Markus?
Ja, um auch da nochmal zu sagen, ich fand es ganz interessant, ich hatte nämlich im Kundengespräch, da war es in dem Bereich, dass die Datenbank gewechselt haben und diesen Gedanken, den die dann plötzlich hatten, wir gehen von On-Premise in die Cloud und es wurde erstmal als Lift and Shift bezeichnet und dann sagten die, nee, ist aber gar kein Lift and Shift, weil auch die Datenbankversion mit geändert wurde. Und das sind so Themen, wo man auch mittlerweile merkt, in der Vergangenheit hat man sehr viel über die Versionen und so weiter gesprochen. In den Cloud-Diensten, es ist alles fließender geworden und sind auch eben Themen, die man ja beschäftigen muss, damit einfach die Prozesse weiterlaufen. Und dann sind wir bei unserer Folge oder unserer letzten Folge von dem letzten Jahr angekommen. Und da haben wir einfach drüber gesprochen, was wir für Wünsche und Erwartungen für das neue Jahr haben. Also eigentlich auch mal, was sind denn so Funktionen, was sind so Gamechanger, die wir erwarten, wo wir sehen, dass es ins nächste Jahr weitergeht. Und damit hatten wir unser Jahr abgeschlossen und sind heute im neuen Jahr mit unserer neuen Folge. Ist das so? Passt das für dich, Andreas? Das
passt absolut. Ich glaube, wir haben alles ganz gut wiederholt, was wir so hatten. Die Themen sind ja auch, wenn du so willst, fortlaufen. Sie wiederholen sich vielleicht. Ein, zwei Themen würde ich gerne nochmal wieder aufnehmen auf andere Brille oder vielleicht mit dem einen oder anderen Kollegen oder Kollegin sprechen. Wir schauen mal, wen wir uns dann in diesem Jahr als Gast noch dazu holen, Markus. Ja, denn auch das ist ja immer ein Thema und das gibt auch mal einen anderen Blick. Und wo ich das mit dem Blick anspreche und ich schaue dich gerade an, was haben wir denn uns für heute vorgenommen? Haben wir denn da schon ein Thema, Markus?
Ja, natürlich. Ich habe mal wieder in meiner Trickkiste reingegriffen und habe geguckt, was mich so die letzten ein, zwei Tage beschäftigt haben. Und da war es so, dass ich mal wieder in die Mobile App vom Power BI reingekommen bin. Und zwar gab es einen Post im Rahmen von der NFC-Möglichkeit innerhalb der Power BI App, so dass man eben über NFC-Text direkt einen Bericht aufrufen kann. Und das hat mir Flashbacks gegeben. Flashbacks in die Vergangenheit, weil wir hatten ja einen gemeinschaftlichen Lieblingsanbieter, die gelben Würfel hatten und aus Rosenheim kamen. Und die hatten eine Thematik aufgebracht, die nannte sich Snack. Und es ging dabei um die Möglichkeit vom Mobile Reporting. Mobile Reporting ist, glaube ich, etwas, was schon sehr lange in den Mündern ist, in den Themen drin ist, in den Pipelines drin ist, es muss jeder haben. Ich kenne leider auch immer zu wenig Leute, die das wirklich nutzen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht kriege ich einfach nur nicht den Kontakt zu den Personen. Ich bin interessiert, was du dazu sprichst. Aber bei dem Snack war es dann halt auch ein Thema, was dabei kam, dass es um diese Demokratisierung des BIs geht. Und tatsächlich, wenn wir uns BI anschauen, in der alten Zeit, oder ich sage immer alten Zeit, denken wir immer an diese Pyramide und wir sehen oben den CEO, CFO und die brauchen zusammengefasste Zahlen und nutzen das BI-System, um Analysen zu treffen, um Trends zu sehen und entsprechende Entscheidungen zu machen. Das finden wir vielleicht auch noch im Management. Aber unten in der Fläche ist es eigentlich so, dass der normale, ich sag mal, Mitarbeiter, der mit den Daten arbeitet, der arbeitet meistens mit den Vorsystemen. Also der ist in seinem ERP-System, in seinem Lagerhaltungssystem drin und bekommt ein paar Daten angezeigt. Ich habe Kunden, die Power BI-Berichte auf den Shopfloor bringen, also so, dass sie eben in der Lagerhalle oder an den Maschinen große Monitore haben und können da sehen, wie aktuell bestimmte Prozesse laufen und ihre Zahlen sehen können. Aber das mit den NFC wäre ja auch schon wieder so ein Gedanke gewesen, hinzugehen und zu sagen, okay, irgendwo in den Orten habe ich eine Möglichkeit, mit meinem mobilen Device das Ganze abzuscannen und bekomme dann Informationen auf meinem mobilen Device. Und dieses mobile Device da ist ja dann auch sehr granular, was diese Daten angeht. Und es geht ja darum, ja, auch auf diesem kleinen Display die Informationen anders darzustellen. Auch das haben wir schon im Power BI gesehen. Wir können so eine Mobile-Ansicht reinzubringen. Und jetzt mit der ganzen Einleitung möchte ich dich fragen, Hast du schon viele Projekte oder hast du Projekte schon gemacht, wo es mehr auf diese Mobile Devices ging und auch um diese Demokratisierung, dass du sagst, du hast kleinere Anwendungsfälle, wo man sagt, ich möchte keine App programmieren, sondern ich nutze Power BI, weil da kann ich die Daten oder die Visualisierung zu dem Mitarbeiter bringen, an dem Ort, wo er sie braucht.
Oh, das ist gar nicht so leicht. Ich fange mal mit dem an, was wir beide unter Snack kennen. Und ich muss sagen, die Idee dahinter fand ich gut. Es war halt immer nur in der Zeit, wo es anfing mit Mobile Reporting. Es war wirklich immer so die erste Frage, die du bekommen hast beim Kunden, bevor du überhaupt mit dem wirklich als Kunde zu tun hast, sondern noch in der Akquise. Können Sie auch Mobile Reporting? Und ich muss gestehen, das wurde ich so oft gefragt, das hat mich irgendwann zu diesem Punkt gebracht. Ich mache das mit Ihnen gerne. Ich zeige Ihnen, was Mobile Reporting Ihnen bringt. Wenn Sie mir hinterher oder auch währenddessen zeigen, haben Sie die Infrastruktur. Und da sind wir schon für mich bei so einem ganz wichtigen Punkt. Was hilft dir Mobile Reporting, wenn es den Leuten nicht hinterher gestattet werden kann oder diese Möglichkeit, dass sie das auch nutzen können? Nimm das Beispiel Snack, wo du dann halt so konntest halt eine Frage stellen, was du heute ja auch in Power BI schon machen kannst mit dem Copilot, dass du sagst, ich stelle eine Frage und ich möchte dazu eine Antwort haben. Sei es, es gibt den Umsatz für die Region Nord, Süd oder ähnliches. Man konnte da coole Fragen stellen. Du musstest den damals nur mehr füttern. Das heißt, wir Berater waren die KI, die den so ein bisschen füttern durfte. Das wurde nachher besser mit dem Bot. Aber das Programmieren musstest du machen. Das ist ja heute in der Phase schon, ich finde, viel weiter und einfacher. Nur, was mir dabei immer fehlt, zu so dieses Thema Demokratisierung, was verstehe ich denn darunter? Und für mich, das hatte ich eben nämlich schon angesprochen, ist der erste Punkt, wie kommt derjenige an die Daten? Dass er also auch Zugang zu den Daten bekommt. Markus, es reicht ja nicht aus, dass du sagst, ich will das, jeder darf sie haben. Es muss sich ja auch jemand darum kümmern, dass es Zugang zu den Daten geben kann, dass du anhand deiner Berechtigung, dass du quasi, wenn du so willst, sowas benutzerfreundlich darstellen kannst. Denn wir wissen beide, wenn das kompliziert ist und erinnere dich an das Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung, da sind schon ganz viele dran gescheitert und finden das auch nicht wirklich witzig, sondern es muss schon sichergestellt sein, dass das einfach ist. Und was ich auch wichtig fand oder das, was dazugehört für mich, ist das ganze Thema Transparenz. Also du weißt, wo kommen die Daten her, wie wurden die konfektioniert. Also dir ist schon klar, wenn ich den Umsatz sehe, welcher Umsatz damit gemeint ist, dass dir klar ist, alles klar, ich gucke mir den Umsatz an und wenn wir uns beide im Meeting treffen, dass wir zumindest auch über ähnliche Dinge reden. Wo du aber so dieses, hatte noch so einen Punkt, den ich von dir rausgehört habe, dieses, wer nutzt denn das? Ich hatte bei ganz vielen Kunden das und sitzt da wirklich im Flieger auf dem Weg zum Kunden, da sitzt neben dir einer mit so einem kleinen Gerät und wir nennen das mal Mobile Phone. Ich habe mich gefragt, wie die das schaffen, diese riesen Tapeten dort zu lesen. Die haben wirklich Tapeten dort gelesen. Und das ist für mich so, auf so einem Mobile Device will ich ja eigentlich keine Tapeten lesen, sondern da hätte ich es gerne leicht und einfach und zugänglich. Und die haben wirklich riesen Tapeten gelesen. Und das ist für mich kein Mobile Reporting. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich hätte da gern komprimiert, schnell und möglichst effizient wenige Zahlen, die mir das Geschäft erläutern. Und wenn ich tiefer gehen will, dann gehe ich halt etwas tiefer in die Berichte. Aber Mobile Reporting muss wirklich schnell, einfach, erkennbar sein. Und wie gesagt, in Deutschland, wir wissen, da gilt es immer ganz wichtig, es muss sicher sein, dass du Daten siehst und der neben dir im Flieger oder wo auch immer du in der Bahn sitzt oder wo auch immer, dass der das nicht kann. Ich kann mich noch an diese ganzen Sichtschutzfolien auf den Laptops erinnern. Ich habe nur einen Laptop für mich immer nicht so unter Mobile Reporting gesehen. Das war eher immer dieses Gerät, was ich in der Hand halte. Das kann maximal ein Tablet sein. Alles andere fand ich schwierig. Aber trotzdem muss ich sagen, das Reporting hatte schon einen gewissen Charme, weil man damit viel machen konnte und man kann relativ leicht Menschen Daten zur Verfügung stellen und sie können daraus Entscheidungen schnell ableiten. Manchmal ist es ja durchaus wichtig. Ich weiß zum Beispiel, wir haben einen Kunden, der wollte das tatsächlich dafür haben, dass er sieht, wenn ich jetzt eine Werbung schalte, will er innerhalb der nächsten 60 Minuten sehen, wie funktioniert die? Läuft die an? Gucken die Leute sich das an? Und das kann ich nicht morgen machen, sondern innerhalb der nächsten 60 Minuten will er sehen, läuft die? Deswegen kamen wir ja auch in unserem Thema so auf dieses Direct Query, wie kann man das heute mit unseren Technologien machen? Und ich fand das schon ziemlich cool, wie er sagte, ich habe hier einen Anwendungsfall, haben wir dafür eine Technologie? Und du weißt, es wird bei euch auch so sein, ich spreche dann entweder mit Kevin oder mit Ben oder mit beiden und einer von beiden wird mir dann seine Technologie für die bessere anbieten. Und insofern fand ich das schon ziemlich cool, weil das ganze Thema auch Datendemokratisierung, da gehört für mich auch so alles, was so an Innovationen kommt, an Neuigkeiten, wie komme ich an die Sachen besser ran, Effizienz. Weißt du selbst, dass dieses ganze Handling der Daten, das hat sich ja die letzten 10, 20 Jahre aus meiner Sicht rasant zum Positiven entwickelt. Wenn ich überlege, wie leicht wir heute unsere Daten anderen zur Verfügung stellen, das war vor ungelogen 20 Jahren und ich bin schon so lange dabei, war das eine ganz andere Geschichte. Und Markus, die Daten hast du nicht in den nächsten 60 Minuten gesehen, sondern vielleicht, wenn du Glück hattest, in den nächsten 60 Tagen. So, jetzt habe ich so viel ausgeholt. Habe ich so in etwa das getroffen, was du dir darunter so vorgestellt hast? Oder hast du da noch Ergänzungen und Fragen?
Ja, ich glaube, am Anfang war es noch viel wichtiger, was du gesagt hast, nämlich diesen, wenn ich kann Ihnen zeigen, was wir technisch mit Mobile Reporting möglich machen können, aber Sie müssen mir den Anwendungsfall zeigen, weil genau das ist ja das Thema, wo ich auch sage, vielleicht sind wir auch immer wieder ein bisschen sehr eingegrenzt. Das Schöne, was ich ja eigentlich sehe, wäre, wenn wir jetzt im Power BI-Kosmos sind und haben so eine M365-Lizenz und haben die in der richtigen Lizenzierung, hat eigentlich jeder Mitarbeiter, der auch die Office-Lizenz hat, hat dann auch die Power BI-Lizenz. Das heißt, ich habe eigentlich schon eine ganz gute Möglichkeit, das ausgerollt zu haben. Wenn ich eine entsprechende Fabric-Kapazität habe, werden auch die lesenden Benutzer schon mit enthalten. Müsste man so ein bisschen über die Last gucken. Dann wäre aber ja wirklich die Frage, was sind eigentlich Informationen oder Anwendungsfälle, wo ich normalen Mitarbeitern Informationen oder einen Bericht zur Verfügung stellen möchte, den er aber mobil abrufen muss. Das heißt, gerade wenn wir über Office-Lizenzen gesprochen haben, sind es ja dann doch wieder die Schreibtischtäter, die irgendwo an einem Rechner sitzen, irgendeinen Vorgang machen und in diesem Fall müssen sie entsprechende Daten abrufen. Das könnte dann eher so vielleicht im Außendienst sein, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt hier so einen Außendienstmitarbeiter, der fährt zu seinem Kunden. Man muss mit dem verhandeln und jetzt stehen irgendwelche Behauptungen im Raum oder er möchte sich entsprechend während der Fahrt darauf vorbereiten und möchte nicht den Laptop rausholen, sondern möchte einfach mal gucken, wie denn so sein Einkaufsverhalten von dem Kunden war, um dann mit ihm neue Preise oder neue Konditionen zu vereinbaren, die in der Zukunft ist. Und dass man dann sowas findet. Und jetzt die Frage zum Beispiel bei sowas wie im NFC-Tag, was könnte das sein auf der Mappe des Kunden, wenn es doch nochmal wieder Papier gibt oder so? Weil wir merken schon, auch da dieses Physische passt eigentlich in dieses Szenario schon weniger wieder rein, weil es ja eigentlich nichts gibt bei dem Kunden. Also es wäre schwer wunderlich, wenn man an jedem Kunden an der Eingangstür so ein NFC-Tag klebt und vorher abscannt oder so, sondern das würde da nicht passen. Das würde wieder für so ein Szenario sprechen, wo man sagt, okay, wir haben Leute, die im Lager sind oder auf einer Verkaufsfläche sind und zu einem Produkt Informationen einholen wollen, aber da bin ich wieder an dem Punkt, dass ich denke, viele dieser Warenwirtschaftsanbieter oder so weiter haben eigentlich auch schon wieder eine Mobile-App, über die man auch wieder Eingaben, Korrekturen und so weiter machen, was ja wieder ein Nachteil ist im Prinzip bei unserem BI-System. Wir sind ja analytisch unterwegs. Und was will er eigentlich gerne analytisch überhaupt in diesem Fall sehen? Er möchte ja eigentlich nur scannen, will wissen, ist die Ware da, ist die Ware auf Lager, ist sie in einer anderen Filiale verfügbar. Ist das jetzt ein analytischer Anwendungsfall? Also in der Historie will er nicht gucken, wie die letzten zwei Wochen das verkauft wurde oder so. Schwer zu sagen. Wobei auch da bin ich wieder bereit, mich zu lösen und zu sagen, okay, wenn jetzt jemand da ist und sagt, ey, Power BI kann ich im Self-Service super bedienen und ich kann mit hier eine schmale Lösung für meine Kollegen schaffen, weil ich einfach die ganzen Informationen parat habe, ob eine Ware in der Bestellung ist und so weiter. Die kriegen den direkten Zugriff auf dieses System, wo die Bestellungen vorliegen und wann die Ware kommt, nicht. Aber ich schaffe es innerhalb von Power BI dank Click and Drop ein mobilen Bericht aufzubauen und ihm dann die Möglichkeit zu geben, dem Mitarbeiter, der im Ladenlokal steht und vor diesem Regalschrank steht, zu sagen, okay, ich scanne das mal eben ab und kann dem Kunden eine Auskunft geben, wäre durchaus etwas, was ich mir doch wiederum vorstellen kann. Und da bin ich eben an diesem Punkt, wo ich so denke, okay, kriegen wir es hin, die Daten noch mehr in die Fläche zu bekommen, wenn wir wieder in diese Pyramide zu denken. Hast du solche Anwendungsfälle schon mal umgesetzt oder hältst du das eigentlich für Quatsch, weil du sagst, jeder, der so weit gekommen ist, wird auch eine andere App haben? Gibt es Fälle, wo du sagst, ja, eigentlich ist es ein Missbrauch von Power BI, aber ich verstehe, das ist so einfach zu nutzen, dass ich es schon wieder genial finde, um sowas zur Verfügung zu stellen.
Also, ich sag mal so, wir hatten schon 2, 3 Anwendungsfälle, aber da war es weniger das NFC, sondern eher, wie du schon angesprochen hast, du triffst dich dort mit dem Kunden bis dem Jahresendgespräch. Fürs nächste Jahr willst du neue Konditionen verhandeln und das, was der Vertriebskollege und der Einkäufer, was die natürlich brauchen, sind Zahlen, Daten, Fakten. Und wenn der dir sagen kann, pass mal auf, wir haben Folgendes vereinbart und folgende Sachen hast du geschafft, dann kann ich dir fürs nächste Jahr folgende Konditionen einräumen. Das kannst du natürlich nur mit einer analytischen Plattform, so wie du es auch angesprochen hast, das können wir schaffen. Trotzdem habe ich neben dem Power BI, was für mich dann in dem Moment nur der Unterstützer sein kann, ich kann sofort sehen, ich bin jetzt bei Kunde A, alles klar, der hat folgende Verträge bei mir laufen, ich sehe sofort, was hat er an Umsatz wirklich generiert, also hat er seine Ziele erreicht, kann man ja relativ leicht auch vielleicht mit Mobile Reporting darstellen in den entsprechenden Farben, dass ich sofort weiß, Markus, du willst neue Konditionen, aber ich sehe hier etwas, du Markus, du hast mir versprochen, du schaffst davon 5 Millionen, es sind doch nur 4 geworden, wir müssen nochmal reden, weil die Farbe Gelb sagt mir so ganz so gut was nicht. Also müssen wir ins Gespräch gehen und wenn du mir für nächstes Jahr versprichst, du schaffst doch dann wieder ein bisschen mehr, können wir über das Thema Kondition oder zumindest Erhalt deiner Kondition reden. Das ist natürlich für mich, was das Ganze unterstützt, nur du hast schon recht, ein NFC bei jedem Kunden anbringen wäre ein bisschen übertrieben, aber es wäre schon cool, wenn ich allein die Analyse machen kann und so machen es tatsächlich Kunden, also ich sage, ich komme rein, ich weiß, das ist mein Kunde, ich habe folgende Ansprechpartner, da funktioniert. Läuft super, ich habe sofort meine Zahlen parat und kann mit dir folgende Parameter abstimmen. Also in dem entsprechenden Vertragstool kann ich dann sofort mit dir die Verträge einrichten. Und ich weiß, wir haben einen Kunden, der macht das sogar zum Beispiel, um seine, wenn du so willst, teuren Produkte zu verkaufen. Also du kaufst dort keine Schokolade, sondern du kaufst dann schon eher eine, ich sag mal, Wärmepumpe oder was Vergleichbares, ist schon ein bisschen größer, was daran schon gut ist. Früher war es so, die sind wirklich mit so einem Katalog zu dir gekommen, da hieß es, was möchtest du denn, Markus, das willst du, das. Der musste es ankreuzen und du weißt selbst, wie das ist, dann hat er das Ding mitgenommen, die Bestellzettel nach Hause und morgen hast du, wenn du Glück hattest, schon das Angebot. Und was die durch diese analytischen Plattformen wirklich erreicht haben, und das haben sie tatsächlich damals auch mit unserem gelben Anbieter geschafft, ich habe dir nur noch gesagt, das möchtest du haben. Der hat schon während des Gesprächs mit dir auch ein Angebot generieren können. Das heißt, wenn er den Raum verlassen hat, war das Angebot bei dir. Und das ist natürlich etwas, wo du zeitlich einen absoluten Gewinn, da bin ich bei in diesem Thema Effizienz oder wirklich auch, wenn du so willst, dieses schnelle Handeln und Reagieren. Und selbst wenn du sagst, pass mal auf, ich nehme dann 2 oder 3 oder 4 Produkte ab, kann ich schon sofort das ganze Thema Marge mit einarbeiten und ähnliches und auch Rabatte. Hat super funktioniert. Funktioniert auch heute noch gut. Nun haben sie mittlerweile eine andere Systemplattform, aber auch damals waren es halt andere Produkte, die entwickeln sich ja alle weiter. Und du weißt, auch Power BI hat sich die letzten 5, 6, 7 Jahre extrem entwickelt und da wird sich noch vieles tun. Sei es nur, dass du vielleicht zukünftig mit den neuen Features direkt deine Bestellsumme dort, also deine Bestellzahl eintragen kannst und das sofort einen Prozess auslöst. Ich stelle mir da richtig viel vor. Nur die Frage bin ich, das ist die Anfangsfrage von vorhin, ich möchte wissen, was willst du damit machen, damit ich dir vorschlagen kann, was kannst du denn machen? Und ich weiß, wir haben einen Kunden, der hat halt mehrere Abteilungen für die Produkte, die haben halt immer Produktteams. Da wäre es schon cool, wenn ich in die Etage komme und schon mein NFC dort vor Ort ist, weil die werden das Büro hoffentlich nicht jede Woche wechseln und ich sofort sehen kann, volles Produkt. Ich kann sofort reagieren und ich werde sozusagen von dem Produkt getriggert, was habe ich für einen Report. Das stelle ich mir schon cool vor, aber ich glaube, diese Anwendungsfälle, die hast du doch schon eher wirklich vielleicht im Marketing, in der Produktion kann ich mir das vorstellen. Wenn du, ich habe einen Kunden, der hat halt Sicherheitstechnik, wenn du unterschiedliche Planungs- und Entwicklungsteams hast, die dann hier zusammensitzen, die sitzen als Team zusammen und ich kann sofort sehen, alles klar, ist alles erfolgreich und Markus ist Top-Verkäufer und Produzent Nummer 1, keine Ahnung. Wenn ich das sehen kann, finde ich gut, aber diese Anwendungsfälle, die muss man ja auch erstmal haben und hier kommen wir wieder zu dem Punkt, manchmal muss man ja auch so ein bisschen zeigen, was geht, damit jemand die Idee hat, das könnte cool sein. Also du musst schon mit Ideen zum Kunden gehen, damit der sagt, ich habe eine Idee, wie wir das dann nutzen können, geht das denn auch? Und dann kommen wir in diese Prozesse rein, wo ich sage, ja, ist eigentlich, das hat vielleicht sich der Entwickler noch gar nicht so überlegt, wir können Folgendes machen, lass uns da mal was probieren und ich erinnere mich an diese vielen POCs, die wir überall gemacht haben, wo wir dann mal ausprobiert haben, ob es denn geht. Hattet ihr so eine Fälle auch, wo du eigentlich mit einer Idee gekommen bist? Ich sag mal, Idee A, die ist cool, aber der Kunde hatte vielleicht ganz andere Vorstellungen, was denn das Ding kann. Kommt sowas bei euch auch öfter vor?
Dass wir mit einer Idee kommen, in der Form Fällt mir jetzt gerade wirklich schwer einzuschätzen. Was ich natürlich sehe oder wo ich so ein bisschen hin und her bin, ist jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt wirklich über die Maschine sprechen. Wenn ich mit meinem mobilen Device da erst scannen muss, da stellt sich häufig schon in den Rahmen die Frage, warum steht da nicht einfach ein Bildschirm, wo das Ding sowieso läuft. Also manchmal sind die Leute wirklich schon so pragmatisch und sagen, wofür brauche ich jetzt überall diese Mobile Devices und jeder muss dann nochmal an der Maschine vorbeigehen und scannen. Kann ich da nicht einfach überall einen Monitor hinstellen, sodass die Leute, die an der Maschine arbeiten oder so, das automatisch im Blick haben oder jemand, der da vorbeigeht. Also auch da haben wir in der Vergangenheit im Power BI gab es mal eine coole, also visuell cool in der Form QR-Code, um dann von Dashboard eine Live-Kachel zu bekommen. Und wenn man mit dem iPhone hatte, da wurde es sogar noch mit Augmented Reality in das Kamerabild mit reingesetzt und man sah, wie dann plötzlich trotzdem das Liniendiagramm sich weiterentwickelt. Ich weiß, das ist so ein bisschen Eye-Candy und man stellt sich vor, demnächst ist das alles, wenn ich mir eine VR-Brille drauf habe und ich kann für mich die richtigen Zahlen an der Maschine sehen, aber dann ist doch die Welt irgendwie wieder pragmatischer. Was ich aber hatte, das war der Tomatens, der mir das mal erzählt hatte, der sagte in dem Rahmen von wegen Power BI anders genutzt als eigentlich gedacht, war so ein Eventkalender. Also tatsächlich hatten die in der Firma und haben gesagt, okay, wenn wir uns jetzt irgendwie eine bestimmte Applikation bauen, um da unsere ganzen Events zu planen und anzuzeigen und man kann dann nach bestimmten Tracks suchen. Es war viel einfacher, das Ganze in Power BI umzusetzen, also eine Excel-Tabelle oder eine SharePoint-Liste zu nehmen, wo man die Daten einträgt, aber die entsprechenden Nutzer hatten dann einen Power BI-Report und konnten die ganzen Filtermöglichkeiten nutzen, um dann im Prinzip die Zeiträume einzugrenzen, Themen abzufiltern und so weiter und haben dann eben diese Filtermechanismen aus Power BI genutzt, um das Ganze zu machen. Und das war eben in der Oberfläche gut umsetzbar, ließ sich gut integrieren in der vorhandenen Lösung und die Schulung der Mitarbeiter war jetzt auch nicht besonders aufwendig, weil die eigentlich schon die Power BI-Anwendung kannten. Da wäre wieder so ein Punkt, wo ich sage, okay, das geht in diese Richtung und für mich halt immer wieder die Frage, denken wir manchmal vielleicht einfach zu hoch in unserem analytischen Bereich und hätten noch viel mehr Use Cases, die viel interessanter für die Fläche wären. Ich könnte mir vorstellen, sowas wie Stundenkonten oder Urlaubszeiten, wo man dann eben sagt, okay, der Mitarbeiter ist in der Lage, mal zu gucken, wie stehe ich gerade eigentlich mit meinen Urlaubszeiten, wie haben sich die ganzen auf die Zeitachse verteilt oder wie sieht's aktuell mit meinem Stundenkonto aus. Natürlich gibt's auch da unterschiedlichste Anwendungen, die schon im Betrieb sind. Wir haben ein Online-Tool tatsächlich. Das heißt, ich bin tatsächlich auch wieder über Online-Oberfläche, auch auf dem mobilen Device in der Lage, solche Analysen für mich durchzuführen. Aber der ein oder andere in der Industrie oder so wird es vielleicht nicht haben. Und wenn die Daten entsprechend verfügbar sind, natürlich wieder personelle Daten, ist wieder mit der Sicherheit ein Thema. Aber wäre vielleicht so ein Anwendungsfall, wo man sagen könnte, okay, da könnte ich eigentlich eine breite Fläche an Mitarbeitern einen Report bereitstellen, der für die relativ einfach nutzbar ist und der personalisierbar ist, bis auf die einzelne Person für einen selber und man so einen Überblick. Die Frage ist natürlich, wie häufig würde sowas wieder genutzt? Lohnt sich der Aufwand für eine Fragestellung, die sich die Mitarbeiter wie oft im Jahr stellen oder in dem Rahmen? Also auch da wieder ich finde es sehr, sehr spannend, überhaupt, dass es diese Nachfrage oder diese Interesse an Mobile Reporting gibt. Aber ich persönlich auch wieder sehe, dass die Anwendungsszenarien doch wieder recht limitiert sind. Und ich erinnere mich so bedeutend an diesen Satz oder diese Szenerie, die der Andreas Wiener mal beschrieben hat. Er hätte ja auch noch nie jemanden gesehen, der am Flughafen plötzlich aufsteht und sagt, China schließen. Also als wenn jemand hingehen würde, Mobile Report aufmachen würde, würde sehen, dass irgendeine Plant nicht sauber laufen würde und daraufhin direkt einen Anruf tätigen würde und eine wichtige Entscheidung treffen würde. Also so wichtig ist das oder so übers Knie gebrochen ist das ja auch alles nicht, als dass es nicht die Zeit hätte, später an dem PC eine Analyse zu tun oder so. Also welche Fälle habe ich, dass ich so aktiv diese Daten mobil brauche, um dann darauf eine entsprechende Entscheidung zu treffen und eben nicht einen PC im Zugriff habe? Und das ist, wie du sagst, die Inspiration. Darum möchte ich da ja jetzt mit dir drüber reden oder habe ich heute mit dir darüber geredet, um einfach mal so ein bisschen den Ideenkasten wieder zu wecken und hinzugehen und zu sagen, wofür brauchen wir eigentlich sowas wie Mobile Reporting? Bist du fein damit?
Ich bin damit absolut fein und ich bin eher gespannt, wie wir das weiterspinnen können in Zukunft, denn ich sehe das ja genauso wie du. Die Frage ist ja immer, wo geht die Reise hin? Was kann man damit machen? Und ich möchte mich nicht keiner Sache versperren. Ich möchte nur verstehen, wie ich es nutzen kann, wie ich es sinnvoll nutzen kann und dass ich quasi es auch richtig nutzen kann. Da sind wir wieder beim Punkt, was wir wahrscheinlich bei den drei Dingen nach Hause noch mitteilen. Aber es ist wirklich wichtig, dass man das, was man dort zu sehen bekommt und zu nutzen bekommt, dass man das auch richtig interpretiert und auch dann entsprechend anwendet. Und ich bin auch bei dem Andreas Wiener, ich habe auch noch nie jemanden gesehen, das muss ein Film gewesen sein, wo jemand sagt, ich habe hier eine Zahl gesehen, wir schließen den Laden. Das hat es noch nie gegeben, glaube ich, und so schnell kann man das auch nicht machen, denn das bedeutet ja immer, du musst es dir etwas tiefgründiger anschauen und es wird fundiert dann entschieden und nicht einfach so aus dem Gefühl und Bauch heraus. Es sei denn, es ist der eine oder andere Unternehmenslenker, der sowas entscheidet. Das gibt, kenne ich vielleicht höchstens nur einen, aber das sind auch nur Gerüchte. Insofern lassen wir das mal einfach weg. Ich würde versuchen, Markus, lass uns mal die drei Dinge für den Weg nach Hause mitnehmen für heute. Denn das Thema Datendemokratisierung und alles, was da dran geht, und Mobile Reporting, wir werden da bestimmt noch öfter drüber sprechen. Und ich würde, wenn es für dich okay ist, den ersten Aufsatz machen. Wer zwei und drei macht, bin ich total gespannt. Und ich wünsche mir bei dem ganzen Thema, dass wir es schaffen, den Menschen es zugänglicher zu machen, einfach und verständlich und dass wir jedem auch die, bitte jetzt nicht falsch verstehen, die Datenkompetenz an die Hand geben, dass er also das, was er dort an die Hand bekommt, auch richtig anwenden kann und versteht, was er dann tut. Ja, da worauf ich hinaus will, ist nicht einfach nur Reports des Reports willen, sondern den richtigen Anwendungsfall und den richtigen Einsatz des entsprechenden Reports und Werkzeugs. Dann lasse ich dir zwei, vielleicht auch drei.
Ja, also bei Punkt zwei finde ich, man sollte sich mal einen interessanten Gedanken, den ich sehe, ist einfach zu überlegen, wie kriege ich eigentlich die Informationen in die breite Fläche? Was sind eigentlich Informationen, die die breite Fläche benötigen kann, um da mal entsprechende Use Cases zu machen, damit dieses Analytics eben nicht etwas bleibt, was so auf der oberen Ebene passiert, sondern eben in die Fläche kommt und dadurch wird man dann auch in das Thema mit der Datenkompetenz weiter reinkommen, weil dann die Leute eben dabei sind, auch mit den Daten zu arbeiten und daraus was zu machen. Willst du den Punkt 3?
Lass uns den gemeinsam versuchen. Ich fange an, vielleicht kannst du es beenden. Ich bin total gespannt. Was ich für mich sehe, ist, ich sehe eigentlich viele Vorteile. Und den größten Vorteil, den ich sehe, ist tatsächlich das ganze Thema bessere Entscheidungen. Bessere Entscheidungen durch fundiertere und schnellere Bereitstellung der Daten. Und was für mich darauf anschließt, ist das ganze Thema Innovation. Also wie kann ich es den Leuten ermöglichen und möglichst mehr Leuten als früher? Weil du weißt selbst, früher hatten wir eine Zeitung, heute gibt es die Zeitung schon online und diese ganzen Artikel gibt es auch schon viel früher. Und so ist es mit den Daten auch geschehen aus meiner Sicht. Ich möchte möglichst vielen Menschen Zugang zu den Daten ermöglichen, damit sie schneller auf etwas reagieren und neue Ideen entwickeln können. So, und damit schließe ich ab. Mal sehen, was du daraus noch machst.
Ja, da kann ich eigentlich nur sagen, man muss die mobilen Geräte, es ist, wie gesagt, es ist, die Technik ist da. Man muss es jetzt wirklich innovativ denken und schauen, wie kann das eigentlich in den Arbeitsfluss mit reingehen. Wir haben gesehen, dass verschiedenste Aspekte Einzug erhalten haben. Es ist interessant zu sehen, wie sie heutzutage genutzt werden. Also ich sehe meinen sowas damit wie so einen Sprachassistenten, wie eine Alexa. Wie selbstverständlich meine Tochter die nimmt und sagt, Alexa, wie heiß wird es heute oder wie ist das Wetter heute und kriegt diese Information zurück. Gegebenenfalls kann es ja sein, dass wir auch in diesem Rahmen weiterdenken müssen. Vielleicht müssen wir auch solche Gedanken wie, dass jeder auf den Monitor gucken kann, innerhalb eines Raumes weggehen, weil es kostet vielleicht auch zu viel Energie, diese Information ständig bereit zu halten. Und vielleicht ist einfach das mobile Device die intelligentere Lösung, weil derjenige dann besser mit diesen Daten interagieren kann und eben nur punktuell bei Bedarf auch entsprechend diese Informationen dann die Energie einfordert, um sie darzustellen, statt eben große Monitore an Maschinen zu betreiben oder so. Also ich glaube, das Ganze muss man wirklich mal überdenken und schauen, wo man da Nutzen ziehen kann. Und das sollte eigentlich Ziel der Zukunft sein. Damit schließen wir es, glaube ich, ab.
Es passt total für mich. Ich höre da für mich raus, das ganze Thema Effizienz, also Zeit- und ressourcenschonend mit dem Ganzen umgehen. Und ich glaube, das ist ein guter Vorsatz fürs neue Jahr, finde ich. Was meinst du dazu?
Ab ins neue Jahr. Weiter. Ciao.
Ciao, bis dann, Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.